Seine Familie drängte sich dicht an ihn. Da Kiin bewusstlos war, konnten sich Daora und die Kinder an niemanden sonst wenden. Nur Adien stand allein da und starrte zu dem Holzhaufen hinüber. Er murmelte immer wieder eine Zahl vor sich hin. Dukel suchte die Gruppe Adliger ab, er versuchte zu lächeln und die anderen aufzumuntern, obgleich er selbst kaum Hoffnung empfand. Elantris würde ihr Grab sein. Da bemerkte Lukel eine Gestalt im hinteren Teil der Gruppe, von den Umstehenden verborgen. Der Mann bewegte sich langsam, seine Hände hielten keinen Augenblick still. »Juden?« dachte Lukel. Die Augen des Jindos waren geschlossen und seine Hände bewegten sich geschmeidig in einer Art Muster. Verwirrt beobachtete Lukel seinen Freund. Hatte der Jindo den Verstand verloren? Dann entsann Lukel sich des eigenartigen Tanzes, den Shuden damals während Sarenes erster Fechtstunde aufgeführt hatte. Chai Shan. Shuden bewegte die Hände mit einer Langsamkeit, die die in ihm schwelende Wut kaum erahnen ließ. Lukel sah ihm mit wachsender Entschlossenheit zu und begriff. Shuden war kein Krieger. Sein Tanz war normalerweise Leibesübung, keine echte Vorbereitung auf den Kampf, doch er würde nicht widerstandslos zulassen, dass die Menschen, die er liebte, ermordet würden. Er würde lieber bei dem Versuch, sie zu retten, ums Leben kommen, als da zu sitzen und abzuwarten, in der Hoffnung, das Schicksal werde ihnen ein Wunder schicken. Beschämt holte Lukel tief Luft. Er blickte sich suchend um. Da bemerkte er ein Tischbein, das einer der Soldaten in der Nähe hatte fallen lassen. Wenn es soweit war, würde Shuden nicht allein kämpfen müssen. Rauden schwebte gefühllos und ohne Besinnung. Zeit hatte keinerlei Bedeutung für ihn. Er war die Zeit. Sie war sein Wesen. Gelegentlich trieb er auf die Oberfläche dessen zu, was er einst sein Bewusstsein genannt hatte. Aber als er sich ihr näherte, verspürte er Schmerzen und wich wieder zurück. Die Qualen waren wie die Wasseroberfläche eines Sees. Wenn er durch sie hindurchtauchte, würden die Schmerzen zurückkehren und ihn umhüllen. Doch jedes Mal, wenn er der Schmerzoberfläche nahe kam, glaubte er, Bilder zu sehen. Bilder, die durchaus echt sein konnten, wahrscheinlich aber bloß Spiegelbilder seiner Erinnerung waren. Er sah Galadons Gesicht, gleichzeitig besorgt und wütend. Er sah Karata, die Augen schwer vor Verzweiflung. Er sah eine Berglandschaft voll Gestrüpp und Felsen. Es war ihm alles einerlei.
»Oft wünsche ich mir, sie hätten sie einfach sterben lassen.«
Hyrathen hob den Blick. Dilafs Stimme klang in sich gekehrt, als spräche er zu sich selbst. Doch der Priester sah Hyrathen unverwandt an.
»Was?«
fragte Hyrathen zögernd.
»Wenn sie sie nur hätten sterben lassen.«
Dilafs Stimme verlor sich wieder. Er saß am Rand des Daches und beobachtete, wie sich die Schiffe unter ihnen sammelten. Es war ihm anzusehen, dass er in Erinnerungen schwelgte. Psychisch war er immer ungefestigt gewesen. Kein Mensch hielt das Maß an leidenschaftlicher Inbrunst, das in Dilaf loderte, über längere Zeit aus, ohne Schaden zu nehmen. In ein paar Jahren würde Dilaf wahrscheinlich vollständig wahnsinnig sein.
»Damals war ich bereits 50 Jahre alt, Hyrathen«, sagte Dilaf. »Habt ihr das gewusst? Ich habe fast 70 Jahre auf dem Buckel, auch wenn mein Körper nicht älter als 20 aussieht. Sie hielt mich für den schönsten Mann, den sie je gesehen hatte. Obwohl man meinen Körper entstellt und zerstört hatte, damit er die Gestalt eines Arelenen annehme.«
Hyrathen schwieg. Er hatte von derlei Dingen gehört, dass die Beschwörungen von Dakor tatsächlich das Aussehen eines Menschen verändern konnten. Die Verwandlung musste zweifellos sehr schmerzhaft gewesen sein.
»Als sie krank wurde, brachte ich sie nach Elantris«, murmelte Dilaf, die Beine fest an die Brust gezogen. »Ich habe gewusst, dass es heidnisch war, habe gewusst, dass es gotteslästerlich war, aber nicht einmal 40 Jahre als Dakora konnten mich davon abhalten, nicht solange ich dachte, Elantris könne sie retten. Elantris kann heilen, hieß es. Dakora hingegen nicht, und ich habe sie dorthin gebracht.«
Der Mönch sah Hyrathen nicht länger an, er blickte ins Leere.
»Sie haben sie verändert«, flüsterte er. »Sie haben behauptet, bei dem Zauber sei ein Fehler unterlaufen, aber ich weiß, wie es wirklich war. Sie haben mich gekannt und sie haben mich gehasst. Warum mussten sie dann Seyala mit ihrem Fluch belegen? Ihre Haut wurde schwarz, die Haare fielen ihr aus und sie fing an zu sterben. Nachts schrie sie, brüllte, dass die Schmerzen sie von innen auffräßen. Letzten Endes stürzte sie sich von der Stadtmauer.«
Dilavs Stimme nahm einen ehrfurchtsvollen, traurigen Klang an.
»Ich habe sie am Fuß der Mauer gefunden. Sie war noch am Leben, immer noch am Leben, trotz des Sturzes. Und ich habe sie verbrannt. Sie hat nie zu schreien aufgehört. Sie schreit noch immer. Ich kann sie hören. Sie wird schreien, bis Elantris verschwunden ist.«
Sie erreichten den Kamm, hinter dem sich der Tümpel befand, und Galadon legte Raoden ab. Der Prinz sackte träge gegen den Fels, sein Kopf hing leicht zur Seite und seine Augen starrten, ohne zu sehen, auf die Stadt Ka'e hinab. Galadon lehnte sich gegen den Felsen, ein Stück oberhalb der Tür zu dem Tunnel, der nach Elantris hinabführte. Karata kauerte sich erschöpft neben ihn. Sie würden einen kurzen Augenblick abwarten und sich dann dem Vergessen anheimgeben. Als das Holz aufgeschichtet war, begannen die Soldaten, einen neuen Haufen zu errichten. Dieser bestand allerdings aus Leichen. Die Soldaten durchsuchten die Stadt nach Leichen von Elantriern, die ermordet worden waren. Während Lukeel mit ansah, wie der Leichenberg anwuchs, traf ihn eine Erkenntnis. Sie waren gar nicht alle tot. Ja, der Großteil war noch am Leben. Die meisten hatten so schwere Verletzungen davongetragen, dass Lukeel beim bloßen Anblick schlecht wurde, doch ihre Arme und Beine zuckten dennoch und ihre Lippen bewegten sich. »Elantria«, dachte Lukeel staunend, »die Toten, deren Geist immer weiterlebt.« Der Leichenberg wuchs immer höher. Da waren Hunderte, all die Elantria, die sich im Laufe von 10 Jahren in der Stadt angesammelt hatten. Keiner von ihnen leistete Widerstand. Sie ließen sich einfach auf einen Haufen werfen, die Augen gleichgültig, bis der Leichenberg den Holzhaufen überragte.
27 Schritte bis zu den Leichen«, flüsterte Adien unvermittelt und entfernte sich von der Gruppe Adliger.
Lukeel streckte die Hand nach seinem Bruder aus, doch es war zu spät. Ein Soldat brüllte Adien an, zu den anderen zurückzukehren.
Adien reagierte nicht. Wütend hieb der Soldat mit dem Schwert auf Adien ein und hinterließ eine klaffende Wunde in dessen Brust. Adien geriet ins Straucheln, ging aber weiter. Aus der Wunde floss kein Blut. Mit weit aufgerissenen Augen sprang der Soldat zurück und machte ein Zeichen gegen das Böse. Adien trat auf den Haufen mit Elantrian zu und ließ sich niederfallen. Dann blieb er reglos liegen. Adiens 5 Jahre altes Geheimnis war gelüftet. Er hatte sich den Seinen angeschlossen.